Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Hallo und herzlich willkommen zum Monarchs Cast, der offizielle Podcast der Dresden Monarchs. Hier am Weltempfänger wie immer der Erik und am anderen Ende der Markus. Hallo.
Hallöchen zusammen.
Ja, da sind wir nun.
In Folge 8 mittlerweile.
In Folge 8. Tja, da erzählen wir euch nochmal kurz, was heute auf dem Plan steht. Und zwar sprechen wir über das vergangene Spiel gegen die Berlin Rebels. Dann haben wir heute wieder, wie immer, Interviewpartner zu Gast. Und zwar zwei Jungs vom Radio Monarchs Team, die quasi für den Livestream verantwortlich sind. Und zu guter Letzt, dann haben wir noch die Auswertung vom Gewinnspiel, was wir letzte Woche gemacht haben. Und zu guter Letzt eine Vorschau auf das Rückspiel gegen die Potsdam Royals.
Richtig. Und wir sind ja diesmal endlich mal gut gelaunt bei einem Recap. Denn wir haben gewonnen. Spoiler. Upsi. Falls für alle, die es nicht gesehen haben. Aber da ist es mal nicht ganz so dramatisch, so ein Recap zu machen, oder? Wie meinst du das?
Nee, endlich mal wieder ein Sieg. Nach, ich glaube, zwei Niederlagen in Folge. Den wir einfahren konnten, quasi auswärts in Berlin gegen die Rebels im Mommsen-Stadion. Klar, kleines Info zu dem Stadion. Viele, die immer auswärts mitfahren, wissen es natürlich. Das ist ein Stadion, da ist so mit der Stimmung immer nicht ganz so viel her, denn dort ist es verboten, mit so Krachmach-Instrumenten, wie wir sie ja gerne beim Football benutzen, so Tröten und Trompeten, ihr wisst. Das ist dort verboten. Und demzufolge ist es immer recht still. Ja. Aber unsere Fans, die haben sich da immer was Gutes ausgedacht. Da gibt es, ich weiß gar nicht, ob es diesmal mit dabei war. Wir waren jetzt auswärts nicht mit dabei diesmal. Die haben solche Schilder, wo dann drauf steht irgendwie Lärm, Radau und
Krach, Klatsch, irgendwie sowas steht da alles drauf, genau.
Wo ich das erste Mal mit war und die Schilder ausgepackt haben, da habe ich mich weggehauen. Ich fand das so witzig.
Ja, also generell muss man sagen, ich habe den Livestream geguckt und ich weiß nicht, man hat bloß das halbe Stadion leider gesehen, aber es sah sehr, sehr leer aus, das Stadion. Also ich habe jetzt keine Zuschauerzahl finden können vom Spiel, aber ich weiß es nicht. Hast du irgendwas finden können, zuschauertechnisch?
Nee, also ich hab bloß gesehen, dass der Nico in seinem WhatsApp-Status irgendwas stehen hatte, dass so Zuschauerschnitt wohl so 900 Leute sind dort.
Echt, okay.
Sah aber im Stream jetzt nie so aus. Ich bin jetzt auch nie ganz sicher, ob alle auf einer Tribünenseite saßen oder ob die Auswärtsfans woanders saßen, weil es sah halt eigentlich nur so aus, als wären unsere Fans da gefühlt. Aber die standen halt auch hinter der Teamzone der Rebels, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass auf der anderen Seite dann die Haupttribüne war, weiß ich nie. Keine Ahnung, es war auf jeden Fall, sah nie sehr voll aus und war demzufolge auch nie großartig. So eine Stimmung, was halt auch an dieser Lautstärke-Reglementierung liegt.
Genau, also die meiste Stimmung hat auf jeden Fall der Stadionsprecher, beziehungsweise, oder die lauteste Stimmung hat der Stadionsprecher und die Musikanlage der Rebels gemacht, weil alles andere war leider nicht so zu hören. Man konnte sogar teilweise die Ansagen von Ulz Stoiber im Stream verstehen. Das fand ich dann irgendwie etwas verwirrend.
Aber alles in allem muss ich sagen, also der Stream hat mir sehr gut gefallen.
Ja, definitiv.
Die Bildqualität war klasse, die beiden Moderatoren, Kommentatoren, fand ich, haben einen guten Job gemacht und man hat sogar den Schiedsrichter verstanden, was auch nie immer der Fall ist.
Genau, die hatten den Schiedsrichter mit auf dem Stream drauf, den mussten sie nie irgendwie extra nochmal erzählen, was er gerade gesagt hat. Das war wirklich sehr schön. Und noch von der Kameraführung, doch, habt ihr fein gemacht, liebe Jungs aus Berlin und Mädels, die ihr da im Stream so tätig seid. Aber jetzt wollen wir euch ja auch mal erzählen, wie war denn eigentlich so das Spiel, falls ihr tatsächlich es nicht geschafft habt, das Spiel irgendwie nochmal zu gucken. Kommt mal hier wie immer unsere Zusammenfassung.
Ganz genau. Wir machen das wie beim letzten Mal. Ich mache die erste Halbzeit, Markus macht die zweite Halbzeit. Und da schauen wir mal. Also Dresden hat zuerst den Ball bekommen. Und da ging erstmal direkt gar nichts. Three and out. Und dann waren wir schon wieder vom Feld. Und dann kam Berlin halt an den Ball. Und diesen mit einem langen Drive gemächlich das Feld runter. Und dann konnte direkt Quarterback Donovan Isom von den Rebels zeigen, was er kann. Der hat viele kleine Läufe gemacht, präzise Pässe angebracht, unter anderem dann auch ein 25-Yard-Pass in ein winziges Fenster, was irgendwie, ich glaube, da waren drei Defensive Backs oder so von Dresden, die den Wide Receiver behakt haben und hatte das perfekte Timing in das Fenster geworfen. Da gab es keine Chance für die Dresdner Defense. Die hatten das gut verteidigt, aber das war super Timing, der Pass. Und dann waren sie schon in der Red Zone. Aber da muss man sagen, da hat die Defense dann super gehalten und konnten nur es wurde nur ein Field Goal zugelassen. Und dann kamen wir wieder so und dann Justin Eckner, unser Quarterback, der jetzt wieder mit dabei war, das muss man natürlich dazu sagen, na, das war ja nach dem letzten Spiel nicht ganz sicher, weil er ja da ein bisschen angeschlagen war und irgendwie Nackenprobleme hatte. Sah fast schon aus wie eine Gehirnerschütterung, aber scheinbar ja nun doch nicht so schlimm. Er war zum halt Glück. Ja, das wäre dann, ja, genau. Ist ja schon quasi der dritte Quarterback, der für uns dieses Jahr auf dem Feld steht.
Richtig.
Und Gott sei Dank war er eben wieder da. Und er konnte sich dann im Laufe des Spiels auch wieder langsam warm werfen. Immer viele kurze kleine Pässe. Das Hauptziel seiner Pässe war immer Darius Stewart. Der fing auch einen wunderschönen Pass und dann wurde es verrückt. Dann hat er den Ball gefummelt nach einem krassen Hit. Also da hat man auch gesehen, der Verteidiger, der Berliner, ist wirklich wie aus dem Bilderbuch auf den Ball gegangen, hat den Ball rausgeboxt. Und dann wurde es witzig, da haben sich irgendwie drei Berliner Spieler auf den Ball geworfen, waren auch nie unter Bedrängnis von Dresdner Spielern, aber die haben den irgendwie ins Aus gefettfingert.
Ja, sie haben auf jeden Fall sich gegenseitig den Ball weggenommen, das kann man schon sagen, ja.
Auf jeden Fall, also da haben wir echt Glück gehabt, dass der Ball quasi bei uns geblieben ist.
Ja, kurze Regelkunde für alle, wenn ein Fumble ins Aus geht, dann ist automatisch wieder die vorhergehende Mannschaft im Ballbesitz. Also damit sind wir halt im Ballbesitz geblieben.
Ganz bloß genau. Mal,
um die Regel kurz zu erklären.
Ja, und dann ging es halt stark weiter von Justin. Der hat eine 50-Yard-Bombe rausgehauen auf Anthony Brooks. Und somit stand man direkt schon an der 4-Yard-Line. Und da roch man schon den Touchdown. Da wurde erstmal David Baum durch die Mitte geschickt mit einem kleinen Lauf. Da ging es nochmal an die 1-Yard-Linie. Und dann ist zum Schluss unser Quarterback Justin quasi selber zum Touchdown gelaufen. PAT war gut, wie immer von Sebastian Naas. Genau, und da stand es dann 3-7. Wir konnten in Führung gehen. Und mehr sind im ersten Viertel quasi auch gar nicht passiert.
Ich fand das auch schön zu sehen, endlich, dass Anthony Brooks, ich glaube, das ist sehr wichtig für ihn, für Selbstvertrauen, nachdem er im letzten Spiel ja diesen haarsträubenden Pick hatte mit der Recovery von dem Punt und auch dieses Jahr nie so die glücklichsten Hände hat manchmal. Ich glaube, da war das viel Selbstvertrauen tanken, dass er den Pass dort gesichert hat und fast zum Touchdown gehalten hat.
Ja, das ist stimmt. Also gerade solche Big Plays, die bringen halt die Hypen ändern halt auch nochmal richtig und geben dann ordentlich Selbstvertrauen.
Genau, und das konnte man ja im zweiten Viertel auch ganz gut mitnehmen.
Ganz genau, aber erstmal kam Berlin ins Spiel, also an den Ball und konnten abermals nur sich zu einer Field-Goal-Position bringen. Und dann war, ich weiß gar nicht, da war irgendwie, der Snap ist irgendwie schief gegangen. Ich glaube, da war so ein bisschen ein Timing-Problem zwischen dem Holder und dem Kicker oder so. Und da konnte Ken Hike den Field Goal blocken, das Field Goal Versuch blocken und Dresden konnte den Ball auch sichern. Ich glaube auch Ken direkt selber.
Ne, Erik Seidel war's.
Erik Seidel war's. Das ist ja unser vierter Quarterback.
Glaube ich zumindest. Also ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ich glaube Erik Seidel konnte den dann am Ende sichern.
Ich vertraue dir jetzt einfach mal. Und somit konnte man quasi direkt schon an der 44-Yard-Linie starten. Zum einen konnte man die Punkte verhindern. Und ja, hatten dann direkt eine super Feldposition. Und dann ging es weiter von Justin mit kurzen, sicheren Pässen. Auch nach wie vor, Stewart war das Hauptziel. Dann war eine coole Szene, da hat Justin, also ich weiß gar nicht, das waren dann 3, 4, 5 Pässe, immer so 4, 5 Yard-Pässe auf die linke Seite zu Stewart. Und dann zeigte Justin auch wieder an, sprach kurz mit Stewart und es sah halt wirklich so aus, als würde der direkt wieder hinspielen wollen. Und währenddessen, das war aber eine Finte, währenddessen hat sich nämlich Isaiah Imagi auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, auf eine tiefe Post-Route gegeben und ja, kriegt den Pass. Die Verteidiger waren quasi wieder auf die andere Seite zu Stewart konzentriert. Und kriegt den tiefen 40-Yard-Pass von Justin und hat einen super Catch in Bedrängnis gemacht. Touchdown, Dresden. PAT ging diesmal leider links vorbei. Und da stand es dann 3-13 für Dresden. Und da hatten wir ja schon eine schöne 10-Punkte-Führung. Genau, und Berlin kam dann wieder an den Ball und die hatten direkt nach dem Kick quasi, ein Touchback, Dann gab es auch wieder beim Snap irgendwelche Abstimmungsprobleme. Und da hat quasi der Center schon gesnappt, aber der Quarterback war noch gar nicht bereit.
Der hat noch mit seinem Running Back irgendwas gesprochen. Ich habe das im Stream gesehen und auf einmal flog schon der Ball rechts an dem Quarterback vorbei.
Genau, genau. Und dann war der Ball nie in Quarterbacks Händen, sondern direkt hinterm Quarterback und ist bis zu ein Yard gerollt.
Fast nur ein Safety.
Fast nur ein Safety quasi. Und ja, da waren sie dann, da ging dann halt nie viel, nach einem Three and Out waren sie dann quasi raus. Und nach dem Punt standen wir halt auch abermals wieder an der 42-Yard-Linie, also schon wieder fast an der Mittellinie.
Sogar an der Berliner 42, also man stand schon in gegnerischer Hälfte, weil der Punt.
Ach stimmt, das war die Berliner 42.
Ja, der Punt war auch irgendwie dann noch Mist. Also dieser Drive ging komplett in die Hose für Berlin.
Das kann man so sagen. Also da waren viele, Berlin war echt unkonzentriert in der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Das sind viele kleine Fehler gewesen, aber die haben sich halt gehäuft und das hat uns auf jeden Fall gut ins Spiel gebracht. Und dann haben sie sich konzentriert und Paul Mowent hat unseren Quarterback super gut gelesen und unterläuft einen tiefen Pass, der in die Endzone gehen sollte und interceptet ihn, fängt ihn ab und direkt wieder Ballwechsel, Ballbesitz Berlin. Und dann kam auch sofort ein Big Play Pass bis zur Dresdner 35, aber dann ging es auch bei Berlin wieder nicht mehr weiter. Turnover und Downs, also die haben dann halt irgendwie schon versucht, den vierten auszuspielen, obwohl sie jetzt ja auch im Prinzip nur 10 Punkte hinten lagen in der ersten Halbzeit. Also ich weiß nicht, ob das notwendig war, aber hatten es halt nicht mehr weit zum First Down. Ja, und dann kamen wir wieder in Ballbesitz. Eckner wollte wieder ein tiefes Ding raushauen. Ein bisschen unnötiges Risiko, wie ich fand. Das war halt in eine Doppeldeckung, fast schon Trippeldeckung, und da stand abermals Paul Mowent. Gefährlicher Spieler bei den Berlinern im Backfield, im Defensive Backfield, und hatten wieder abgefangen. Zweite Interception direkt nacheinander von Justin Eckner. Das war echt bitter gewesen.
Aber das war ja eigentlich schon noch fast gar nicht das Schlimmste, was bei dieser Interception passiert ist.
Das stimmt. Das Allerschlimmste war, das hat man auch gar nicht gleich gesehen. Das habe ich dann in der Wiederholung quasi gesehen, die das Stream zu bieten hatte. Ein Verteidiger ist bei dem, also das war ein Pass auf Darryl, muss man sagen, also Darryl Stewart Jr. Und ein Verteidiger ist dem halt aufs Bein gefallen. Und der lag da eine Weile und musste halt von seinen Teamkameraden vom Feld gestützt werden. Er konnte quasi da direkt schon gar nicht auftreten.
Verletzter Nummer 21.
Genau, 22, das ist. Bei uns ist ein Drittel des Teams verletzt.
Ja.
Und das sah halt erstmal nie gut aus, wissen natürlich nie, vielleicht ist es nur der Schreck gewesen, aber erstmal war er an der Seitenlinie.
Heute hat man es ja schon lesen können, es ist wohl eine etwas schlimmere Fußverletzung, aber wohl nicht ganz so schlimm, dass die Hoffnung besteht, dass er nach der Sommerpause wieder einsatzbereit ist. Auf jeden Fall wird er am Wochenende gegen Potsdam ausfallen, einer der weiteren, die ausfällt, ärgerlicherweise.
Ja, richtige Seuchensaison. Ja, und diese zwei Interceptions und den Verlust von Darryl hält halt Berlin auch im Spiel, muss man halt sagen. Ne? Wir waren definitiv das bessere Spielteam, aber eben durch diese zwei Interceptions, da kannst du halt nie abdampfen quasi. Genau, und und somit war dann Berlin natürlich wieder im Ballbesitz, aber unsere Defense hat auch aufgepasst. Chris Noack mit einem herrlichen Quarterback-Sack, und der hatte vorher einen Line-Spieler hart gepancaked. Also der hat den quasi auf die Hörner genommen, auf den Hosenboden gesetzt und kam dann noch durch zum Quarterback. Wunderschöner Bilderbuch, Quarterback-Sack von unserem Chris Noack. Ja, und dann, aber später konnte trotzdem dann der Isom, der Quarterback der Berliner, unbeeindruckt weiterspielen und hat ein langes Ding auf Nigel Westbrook geworfen, genau, danke, schon bis zur Mittellinie. Und so konnten sie sich weiter das Feld runterarbeiten. Und nun hat Berlin quasi neuen Mut gefasst und sieht seine Chancen. Aber trotzdem, Dresden bleibt am Ball. Die Defense hat einen guten Job gemacht in der ersten Halbzeit. Und Noah konnte direkt noch einen Sack raushauen. Und da war auch wieder der Snap schief gegangen. Ich weiß nicht, was da zwischen dem Center und dem Quarterback bei Berlin los war. Aber auf jeden Fall ging da wieder der Sack daneben.
Der Snap?
Der Snap ging daneben. Der Sack hat getroffen. Also falls das als Sack zählt, ich weiß nicht, das sah halt auch so, weil... Ja, weiß nicht, das...
War der Quarterback schon down mit dem Ball? Weil, wenn nicht, dann ist es ein Sack.
Nee, ja, irgendwie ist der Quarterback auf seine, also der ist dann losgerannt und auf seine eigene O-Line aufgeprallt und irgendwie, ich weiß nicht, ob der am Ende alleine hingefallen ist oder mit Kontakt dann von Chris Noack. Das war irgendwie schwer. Ist ja auch egal. Ich zähle es als Sack für unseren Chris. Genau. Und das war es halt auch schon mit der ersten Halbzeit. Und wir liegen 13-3 in Führung. Wir sind das bessere Team mit Fehlern. Aber ja, kann man einfach so sagen, Berlin hat einfach mehr Fehler gemacht und aus ihren Chancen nichts gemacht. In der ersten Halbzeit war auch quasi wieder fast kein Laufspiel zu sehen auf unserer Seite. Eigentlich auf beiden, na wohl, nee, bei den Berlinern schon ein bisschen. Bei uns war wieder wenig Laufspiel, viel Kurzpassspiel. Ab und zu hat Justin mal eine lange Bombe rausgehauen. Die war, wenn sie kam, ein Game. Jetzt müssen wir einfach nur konzentriert bleiben, weil Berlin wird das nie mehr so hinnehmen, dass sie quasi die vielen Chancen einfach so vergeben. Und was ich auch noch erzählen möchte, dass dieser Donovan Isom, der ist viel gelaufen, der hatte quasi so ein bisschen Happy Feet, der ist immer aus seiner Quarterback-Pocket raus. Und das sah halt auch witzig aus, weil der hat so ein bisschen so eine Statur von Big Ben, der ist halt irgendwie, keine Ahnung, 2 Meter groß, aber hat halt so ein kleines Wohlstandsbeutel. Und das sah immer sehr witzig und behäbig aus, wenn er losgerannt ist. Aber der hatte halt oft auch nie die Wahl gehabt irgendwie. Weil unsere Defensive Backs haben halt auch gut gestanden und haben halt hinten auch die Passwege dicht gemacht.
Aber der hat aber auch einen mächtigen Arm. Also wenn er da mal einen Ball rausgehauen hat, dann flogen die Dinger ordentlich 40, 50 Yards schon mal tief. Also
das ist richtig.
Ich glaube, Berlin wollte da auch so ein bisschen weitermachen, wo sie gegen Potsdam aufgehört haben mit ihren Big Plays. Und ja, man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, man will diese Big Plays auch teilweise erzwingen. Deswegen, ja, passiert dann halt auch mal ein Turnover und Downs im vierten oder ein Three and Out, weil man halt vielleicht ein bisschen zu gierig in der Offense war. Aber.
Ja, das ist halt, ich meine, das ist halt immer, das ist geil für die Fans. Solche langen Pässe, Big Plays quer übers Feld. Aber manchmal wünsche ich mir auch als Zuschauer doch ein bisschen mehr konservativeres Spiel.
Ja, mehr Sicherheit. Also Sicherheit sollte halt irgendwie immer vorgehen. Hauptsache, der Ball bleibt in den eigenen Reihen. Dann soll man sich lieber ein bisschen mehr Zeit lassen, um ein neues First Down zu erzielen. Aber man stand ja jetzt auch auf Dresdner Seite vor einem ziemlich großen Problem. Mit Daryl Stewart ist natürlich die Hauptanspielstation in der ersten Halbzeit ausgefallen. Und Isaiah Ameji, der musste nun auf jeden Fall, hatte auf jeden Fall mehr Augenmerk auf sich gerichtet. Und naja, jetzt wollen wir mal sehen, wie Dresden das am besten in der zweiten Halbzeit denn kompensieren konnte, diesen Ausfall. Und die startete auch gleich mal direkt gar nicht so gut für die Dresdner, denn Berlin konnte nach einem guten Return an ihrer eigenen 32 schon starten und nach 2 First Downs und eben 40 Yards Pass stand man schon an der Dresdner 1-Yard-Linie. Und wenn man dann halt eben einen Big Ben-like Quarterback hat, na, dem ist der 1 Yard nicht mehr weit genug und der läuft halt einfach selber in die Endzone. Der PAT ging leider daneben und somit stand es dann schon direkt nach Wiederanpfiff 9-13. Und jetzt war Dresden dran zu zeigen, wie sie den Ausfall eben kompensieren wollen. Haben sie auch ganz gut hingekriegt, haben sich jetzt eher auf die kurzen Pässe und ein bisschen mehr Laufspiel verlassen. Und somit konnte dann nach 3 First Downs Justin Eckner den Touchdown-Pass auf Isaiah Ameji anbringen und Sebastian Naast vollendete den PAT zum 9-20. Jetzt ging es für die Rebels weiter und die haben jetzt auch mal gezeigt, dass sie nicht nur durch die Luft viel erreichen können, sondern auch zu Fuß. Denn mit ihrem Running Back Meryl Zero oder Zero, Franzose, du hattest Französisch in der Schule, Erik, hilf mir.
Meryl
Zero. Zero, danke.
Meryl Zero vielleicht.
Ja, okay. Der Running Back von den Rebels, sagen wir jetzt einfach mal, der lief dann nämlich einfach mal für 30 Yards mitten das Feld runter. Damit stand Berlin schon wieder knapp vor der Dresdner Endzone, wo Donovan Isom einen Pass in dieselbige anbringen wollte, aber da war wieder Chris Noack, der ein Bombenspiel gemacht hat, hellwach und konnte den Ball abfälschen. So, dass Ken Hike ihn kurz vor der Endzone intercepten konnte. Es war sogar so kurz vor der Endzone, dass es an der Dresdner 1-Yard-Linie war. Jetzt hatte man viel Feld vor sich und dann passierte was. Das werden auf jeden Fall alle Leute, die an unserem Gewinnspiel teilgenommen haben, sehr gefreut haben. Es kam ein 99-Yard-Drive, der nur aus Laufspiel bestand. Ich habe das Spiel gesehen und ich dachte mir so, was passiert hier? Egal, ob es Yassan oder David war, die laufen und laufen und laufen zu 6 First Downs. Dann war zwar das dritte Viertel zu Ende, aber man stand ja quasi schon direkt vor der Berliner Endzone. Und die 2 Yards, die lief dann David Baum auch noch herrlich rein. Und Sebastian Naas erhöhte auf 9-27. Jetzt hatte man ganz viel Zeit von der Uhr genommen, indem man natürlich ganz viel gelaufen ist. Und man hatte jetzt schon so ein bisschen die Frage, ja, was macht Berlin? Wie können sie das jetzt irgendwie stoppen, dass Dresden eben nicht mehr so lange auf dem Feld steht? Und hatte jetzt gedacht, gut, die nehmen jetzt auch noch ein bisschen Zeit runter, aber nichts da war's. Berlin kommt, wirft einen tiefen Pass die Mitte runter auf Robert Downs Dessert und der läuft in die Endzone, weil er da nicht mehr viel Weg vor sich hat. Und urplötzlich hat Berlin sofort wieder einen Touchdown nachgelegt. Jetzt haben sie dann mal eine Two-Point probiert. Die wird intercepted von unserer Nummer 4 mal wieder, Ken Hike Jr., der dann aber den Ball nicht retournieren kann, sondern von Donovan Isom, dem Quarterback, ins Ausgeblockt wird. Und somit bleibt es beim 15-27.
Er hat auch irgendwie alles gemacht, der Quarterback der Berliner. Passen, laufen, blocken.
Aber Ken Hike hat auf jeden Fall alles dagegen gemacht. Der hatte auch ein Bombenspiel. Also ja. Das ist so ein bisschen mein MVP. Auch wenn er. Aber also ich muss sagen, ich mag ihn als Spieler sehr, weil er halt wichtig ist in der Defense, aber er talkt zu viel. Also man sieht immer, dass er immer nach dem Spielzug nochmal was zu seinem Gegner sagt. Irgendwie, man sieht ihn immer gerne mal zur Auslinie irgendwelche Zeichen machen und so. Also ich glaube, der muss auch ganz schön aufpassen, wenn er da mal an einen falschen Schiri gerät, dann gibt es auch ganz schnell mal eine Strafe gegen ihn für solche Geschichten halt. Also er kann gerne spielerisch so weitermachen, aber er sollte vielleicht ein bisschen an seinem Mundwerk arbeiten, um das mal hier zu sagen. Zurück zum Spiel. Dresden konnte dann direkt schon wieder im Halbfeld starten, weil sie nach dem Kickoff irgendwo Mitte des Dresdner Feldes aufgenommen wurde, gab es dann noch eine Strafe und somit stand man schon an der eigenen 47 und es ging wieder nur über den Lauf nach vorne. Herrlich, immer tiefer, 3 First Downs später kam dann endlich mal ein Pass Richtung Endzone, der aber der war zu kurz. Ich glaube nicht immer, dass der abgefälscht wurde. Einfach wirklich in 2 Yards zu kurz. Und da wäre er fast intercepted worden. Also da haben wir echt Glück gehabt. Die Nummer 24 von Berlin, Daniel Dockler, konnte den Ball dort leider zu unserem Glück nicht sichern. Und wir hatten noch einen Versuch. Aber naja, dann gab es noch einen Quarterback-Sack. Und dann hatte man irgendwie 3. und 24. Das konnte man wenigstens noch ein bisschen verschönern, dass man dann am Ende bei einem 36-Yard-Field-Goal-Versuch stand. Der leider, ich glaube, links daneben ging aus Kickersicht und es blieb beim 15-27. Ja, Berlin startete dann an der eigenen 20 und probierte es direkt wieder. Passfeuerwerk und ab ging die wilde Fahrt. Ein tiefer Pass nach vorne, der zwar intercepted wird, mal wieder von Ken Hike. Allerdings kommt da direkt die Flagge für eine Pass-Interference durch Karl Berg, womit die Interception nichtig gemacht wird. Kleiner Funfact, während Ken Hike dann zum Return unterwegs war, weil das Spiel ja noch nicht gleich abgepfiffen war, ist Florian Zorniden zur Stelle, um ihn den Weg frei zu blocken. Aber derartig, ich weiß nicht, ob du das noch im Stream dann gesehen hast, Erik, einfach radikal abgeräumt. Also der hat den Spieler, wir haben es im Stream gesagt, ja, so muss es wohl sein, wenn man im Vollsprint gegen den Kühlschrank rennt.
Ja,
also Florian Zorniden hat dort einfach den Gegner komplett abgeschossen. Es gab auch noch eine Strafe wegen angeblichen Blindside-Block. Ja, schiere Entscheidung.
Übrigens, für die, die es nie wissen, eine Passbehinderung in der GFL ist kein Spot-Foul wie in der NFL. Aber in der NFL ist ja dann dort, wird der Ball dort gespottet, wo das Foul passiert ist, aber in College-Regeln ist das nie so.
Nee, genau, da sind es bloß 15 Yards. Also haben wir Glück gehabt, dass wir nie direkt wieder in der Mitte der eigenen Zone die Berliner hatten. Nee, die haben aber dann aus der Strafe noch ein bisschen mehr machen können und haben wieder einen tiefen Pass rausgehauen auf Nigel Westbrook. Ich glaube, über 40 Yards der Pass. Und somit standen sie eigentlich schon relativ gut. Haben dann wieder mal den 4. Versuch spielen müssen, weil jetzt lagen sie ja schon relativ deutlich zu hinten und es war nicht mehr allzu viel Zeit. Der war dann aber ein Incomplete Pass und somit war es wieder Turnover and Downs und Dresden konnte an der eigenen 10-Yard starten. Hat allerdings auch nur zu einem Three-and-Out gereicht. Jetzt hat Berlin noch mal ein bisschen Morgenluft geschnuppert. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, die hatten noch sowas um die 2 Minuten auf der Uhr, hatten allerdings keine Auszeiten mehr. Deswegen mussten sie jetzt ein bisschen schneller spielen, was denen nicht ganz so gelungen ist. Ich meine, die haben zwar 4 First Downs erzielt, wurden aber auch 2-mal zurückgeworfen durch Quarterback-Sacks von Georg Helbig und von Daniel Stechbart. Haben auch immer wieder dritte Versuche bis zum dritten Versuch gespielt. Und am Ende standen sie dann vor der Dresdner Endzone und konnten nochmal, naja, nennen wir es mal Ergebniskosmetik betreiben, weil mit auslaufender Uhr fing Nigel Westbrook den Touchdown in der Dresdner Endzone. Haben sie auch nochmal einen Two-Point gespielt, die ging diesmal gut und somit stand es am Ende 23-27.
Ja, also das Spiel war dann nicht mehr in Gefahr gewesen, weil die hätten ja dann auch nochmal scoren müssen und so lange, wie sie gebraucht haben am Ende, war das dann Gott sei Dank nicht mehr in Gefahr.
Genau. Ja, was bleibt von dem Spiel zu sagen? Leider wieder eine schwere Verletzung dazugekommen mit Darryl Stewart. Man hofft nur, wie sie es ja schon angekündigt haben, dass er in der Sommerpause sich auskurieren kann. Das hoffen wir auf jeden Fall für viele, dass es möglichst viele wieder zurückbringt nach der Sommerpause, weil ansonsten muss es wahrscheinlich bald ein Fan-Tryout geben, ob wir nicht vielleicht noch ein bisschen mitmachen wollen, alleine um die Bank aufzuwärmen. Ich würde das anbieten.
Ja, ich würde mich als Field-Goal-Stange vorstellen.
Ja, irgendwie so. Ansonsten, krass starkes Laufspiel von Yasan und David, also 99-Yard-Drive und der andere Drive, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Yards das insgesamt waren, die so durchs Feld runtergelaufen sind. Also,
ja, das war geil. Das ging wie durch Butter. Es war quasi eine logische Konsequenz der Spielsituation, einfach da Zeit von der Uhr zu nehmen mit Laufspielen. Aber da das halt auch einfach so gut geklappt hat, da war es halt einfach die Variante Never Change a Running System.
Ja.
Das hat einfach funktioniert und machst halt einfach weiter. Was willst du machen? Die Berliner wussten auch, was kommt, aber die konnten es nicht stoppen.
Ja, die konnten es dann erst stoppen, als sie ihren Safety Paul Morant mit vor in die Box gejagt haben. Da hat man das dann mal gesehen, dass der hat ja dann irgendwann immer das Tackle machen müssen, weil Yasan oder David immer durchgekommen sind. Also auch die O-Line hat super Wege freigeblockt. Das waren ja nicht immer bloß, die haben hier 3 Yards gemacht, die haben 4 Yards gemacht. Nee, Yasan für 20, David für 15 oder David für 30. Also da ging echt, also Laufspiel lief wunderbar. Und man konnte damit auch gut eben den Ausfall von Darryl kompensieren. Das ist so. Ja, Manko, was man auf jeden Fall noch anbringen muss, Justin Eckner ist teilweise leider sehr ungenau gewesen. Also 2 Interceptions jetzt wieder in dem Spiel, schwierig auf jeden Fall.
Nein, es war halt Hope oder Top. Also die ganzen Kurzpassspiele, die halt in der ersten Halbzeit vor allen Dingen zu sehen waren, auf Darryl, die waren halt immer, die gingen super, das war super Timing, Ball schnell raus, das machte gut. Aber wie gesagt, bei den langen Pässen, das ist halt immer Hop oder Top. Also deswegen, da ist halt die Gefahr recht groß, noch da, dass da Fehler passieren.
Ja. Aber es war auf jeden Fall auch ein Sieg für die Moral. Jetzt steht man immerhin 2-3, was Sieg-Niederlage angeht. Man hat jetzt die Chance gegen Potsdam, auch wenn es unfassbar schwer wird mit der verletzten Liste von mittlerweile 21 Leuten, zumindest 3-3 in die Sommerpause zu gehen. Ich denke nie, dass es das Ziel war, dass man durchgeht bis zur Sommerpause, aber ja, jetzt sollte man das Beste draus machen und vielleicht diesen Schwung mitnehmen aus dem Berlin-Spiel.
Ganz genau. Und deswegen, also wir haben ja jetzt eben noch ein Spiel vor der Sommerpause gegen Potsdam, da kommen wir ja dann später zu. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein für das Spiel gegen die Rebels. Und da kommen wir dann jetzt auch direkt schon zu unseren Gästen. Ich würde sagen, die Gewinnspielauflösung machen wir danach.
Machen wir nach den Gästen. Wir lassen die Leute noch ein bisschen zappeln.
Dann kündigen wir die kurz an. Das ist das Radio Monarchs Team, wie wir schon gesagt haben. Und zwar der Matthias und der Thomas Aust, die quasi zuständig sind. Also den Thomas kennt ihr aus dem Stream vom Kommentieren. Und der Matthias ist quasi der Papa hinter der Kamera.
Unser Technikvater.
Ganz genau. Ja, viel Spaß dabei.
Und da kommen wir nun heute zu unserem Interviewgast oder vielmehr Gäste, weil wir haben heute auch wieder 2 nette junge Herren hier zu uns eingeladen. Und zwar mal wieder Team hinterm Team. Und zu Gast sind der Thomas Aus und der Matthias Held. Den Thomas kennt ihr auf jeden Fall vom Radio Monarchs Team und der Matthias ist ein bisschen unscheinbar auch beim Radio Monarchs Team. Aber ohne Matthias würde da auf jeden Fall nichts gehen. Und warum? Das werden wir heute mal für euch rausfinden. Hallo ihr beiden erstmal jetzt.
Grüße Jungs.
Hallo, ihr beiden.
Schön, dass ihr den Weg hierher zu uns gefunden habt, vors Internet. Und jetzt schauen wir doch mal. Wir wollen natürlich heute mal dem gemeinen Fan so ein bisschen erklären, wie eigentlich so ein Livestream zustande kommt und was es eigentlich, wie viel Arbeit da tatsächlich dahinter steckt, dass das Bild am Ende bei jedem zu Hause vorm Netz, am Bildschirm ankommt. Meine Güte, schweres Wort. Ihr habt ja irgendwann mal das Projekt Radio Monarchs ins Leben gerufen. Nur ist ja die Frage, Radio und Bild, das gehört ja eigentlich nie so zusammen. Erzählt doch einfach mal, wie war denn so der Grundgedanke dahinter und wie kam es überhaupt zu der Idee, das Ganze so zu machen, wie wir es heute machen? Matthias, du darfst gerne mal anfangen.
Ja, die Geschichte ist lang. Also ich habe jetzt gerade nochmal auf unsere Website geschaut. Wir definieren ja den Beginn auf 2003. Nächstes Jahr sind das dann schon wieder 20 Jahre. Da habert es mit der Erinnerung, will ich vorhin wegschicken. Aber ich habe noch die Bilder vor Augen, wie wir im Rudolf-Habig-Stadion auf dem Platz standen, Interviews genommen hatten und für eine Radiosendung hier in Dresden im offenen Kanal, beim SRIK. Und irgendwann waren mal die Kieler zu Gast. Die haben halt bei uns ein Spiel gehabt, hatten ihre Radio-Crew mit und wir saßen daneben und haben uns angeschaut und es war absolut keine Hexerei. Und da kam dann der Gedanke auf, na, das können wir auch selbst. Und wie gesagt, und dann fing es 2003 an. Meines Erachtens mit dem ersten Spiel, was wir dann noch mit gebuchter ISDN-Leitung, Laptop und Mischpult aus dem Rudolf-Habig-Stadion rausgesendet haben.
Aber da habt ihr ja tatsächlich Radio gemacht, ne? Da habt ihr ja noch keinen Livestream gemacht, oder?
Ja, richtig. Also klassisch Webradio würde man das heute nennen.
Genau. Und das hat quasi so als Fanprojekt angefangen oder direkt in Zusammenarbeit mit dem Verein oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, der Verein hat uns von Anfang an also unterstützt, insoweit der Fanprojekte unterstützt im Sinne von Zugang aufs Feld zu den Spielern, zu Informationen. Das war von Anfang an gegeben.
Ja, quasi wie bei uns eigentlich.
Genau. Also da ist gerade Jörg auch sehr umtriebig, da die Fans einzubinden. Und genau, es hat doch ein Weilchen gedauert, bis wir wirklich als Teil der Monarchs gesehen wurden. Wir haben uns auch lange so ein bisschen neben, also als Fanprojekt, was über die Monarchs berichtet, sozusagen von außen gesehen. Aber das hat sich dann nach 20 Jahren definitiv gedreht. Also heute sind wir, wenn auch von den Monarchs, definitiv als Teil des Teams wahrgenommen.
Ja, mittlerweile ja geht es ja auch gar nicht mehr anders. Ne? Die GFL schreibt das ja sogar so ein bisschen vor, dass jedes Team einen Livestream stellen muss, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, so ist es. Seit mehreren Jahren ist jetzt ein Livestream, also ein Video-Livestream, ja, quasi Bestandteil der GFL-Lizenz. In den ersten Jahren, vor 3-4 Jahren, war das noch eine Freiwilligkeit, dann ist das zur Pflicht geworden. Und insofern hat sich das natürlich angeboten, dass die Monarchs, respektive Jörg, uns angesprochen hat, ob wir diesen Part für den Verein übernehmen wollen. Und der Erste, der hingeschrien hat, war Matthias. Der hat die meiste Arbeit jeden Tag, wenn wir Spiele haben. Aber so ist es tatsächlich. Also es ist ein Muss. Das Heimteam ist verpflichtet, einen Livestream in welcher Qualität auch immer anzubieten.
Okay, sehr schön. Thomas hat es ja gerade schon gesagt, die meiste Arbeit mit so einem Stream hat tatsächlich der Matthias. Dann fragen wir doch einfach mal, Matthias, wie sieht denn so ein Spieltag für dich aus und vor allem, wie lang ist denn so ein Spieltag für dich?
Nein, wenn wir jetzt zum Beispiel auf der Bernsdorfer spielen und 15 Uhr Kickoff haben, dann versuche ich so gegen 10 spätestens da zu sein. Und die Technik aufzubauen. Also erstmal die Grobtechnik, sprich Stative, Rechner, Monitore, also alles, was wir denn für die Sendung brauchen.
5 Stunden und vorher, wow.
Ja, es täuscht, also gerade wenn man den Abbau vor Augen hat, der Abbau geht immer wahnsinnig schnell. der Aufbau geht wahnsinnig langsam.
Wenn man beim Abbau nicht gerade die Kabel zusammenwickeln muss, wie so ein Wahnsinniger, ich hasse das.
Aber tatsächlich die Kabel zuzuordnen und so weiter, man kann da sehr, sehr viel Zeit rein versenken. Aber mittlerweile, ich habe jetzt noch die Spiele im Dreierstadion vor Augen, es hat dann irgendwann etwas Tiefenentspanntes, wenn dort, ja, im Prinzip, es ist ja ein klar definierter Ablauf, was wann aufgebaut werden muss. Und wenn da kein Druck, kein Stress entsteht, dann hat das was, es ist eine ganz entspannte Tätigkeit für den Samstagvormittag.
Ja, wahrscheinlich nicht nur für den Samstagvormittag mit Spiel und Abbau, da geht schon ein ganzer Samstag wahrscheinlich drauf.
Ja, richtig. Also wenn wir jetzt 15 Kickoff haben, je nachdem, wie gerade die Teamsituation ist an dem Tag, entweder muss ich da noch eine Kamera übernehmen oder ich kann den Luxus genießen, dort im Hintergrund zu bleiben und nur zu springen, wenn mal doch irgendwas hängt. Und dann heißt es halt nach dem Spiel noch so kurz das Spiel sacken lassen und dann alles wieder ordentlich einzupacken, damit erstens nichts liegen bleibt und zweitens das beim nächsten Aufbau genauso gut und genauso schnell funktioniert. Denn nichts ist schlimmer als sich zu fragen, habe ich es jetzt wirklich zu Hause gelassen oder liegt es bloß in irgendeiner Stelle der Kisten, an die ich jetzt gerade überhaupt nicht denke.
Muss man ja auch nebenbei noch sagen, du hast das Zeug ja nie irgendwo dann vor Ort vor Lager im, sagen wir mal, auf der Bernsdorf, sondern du nimmst das ja jedes Mal mit zu dir nach Hause, bringst es wieder mit, alles im Auto, hin und her. Also da ist ja auch logistisch auf jeden Fall ein großer Aufwand dahinter.
Ja, richtig. Es ist halt der Klassiker gewesen, zum Beispiel im Steierstadion, dass beim Aufbau dann doch irgendwo ein Netzteil fehlte oder ein Adapter oder was auch immer. Also es kam schon manchmal vor, dass ich dann doch nochmal nach Hause gefahren bin. Und dann geht wieder eine 20 Minuten, 30 Minuten ins Land. Auf der Bernsdorf haben wir jetzt tatsächlich den Luxus, dass uns ein Schrank zugeordnet wurde. Mhm. Und ein paar große Sachen können wir da drinnen zwischen den Spielen lagern.
Ja, wer weiß, wie das dann auch im neuen Stadion dann aussieht. Vielleicht habt ihr da dann auch eine Ecke für euch.
Also es wäre auf alle Fälle schön, weil das reduziert, also weil, klar, die großen Kisten, erstens sind sie schwer, zweitens ist dort meistens auch eher Gerümpel drin, was man jetzt nie wirklich zwischen den Spielen braucht. Und die halt immer in der Gegend rumzufahren, ist wirklich nervig.
So, dann würde ich jetzt mal den Markus eine Frage stellen.
Ja.
Wie bist du denn zu Radio Monax gekommen? Weil im Prinzip, du bist ja jetzt in der zweiten Saison dabei als Kamerakind.
Genau.
Ich weiß nicht, also das zweite Jahr zählt bestimmt noch als Wookie.
Ja, ja, das erste Jahr. Naja.
Kam es dazu?
Ich habe wie immer laut hier geschrien, wo es Aufgabenverteilung gab. Also nach der Corona-Saison oder während der Corona-Saison kam ja dieser Aufruf auf, dass die Monax eben in verschiedenen Positionen noch helfende Hände brauchen. Das war in der Statistik, das war beim Auf- und Abbauteam und beim Radio Monax-Team eben. Und da hat man dann so ein Online-Interview, also ein Zoom-Meeting mit dem Jörg und hat man halt so ein bisschen von sich erzählt, was man halt macht, seit wann man dabei ist, als Fan auch und was man sich denn so vorstellen könnte, da mitzumachen. Und da habe ich halt gesagt, na, entweder halt Auf- und Abbau oder Kamera, weil ich habe früher in meiner noch nie allzu lang her seinen Jugend schon ein bisschen Kameraerfahrung sammeln können. Und ja, da hat sich dann irgendwann der Matthias bei mir gemeldet. Und
Partyfotograf, sagst du.
Na, ich habe mit einer Kamera gearbeitet, lassen wir das dabei stehen. Ja, da hat sich der Matthias bei mir gemeldet. Da durfte ich dann beim Testspiel vor der 2021er Saison mal mein Können zeigen. Beziehungsweise wurde ich an die Kamera gestellt, mir wurde kurz gesagt, was ich machen soll. Und ich glaube, ich habe es gar nicht so kacke gemacht, weil ich darf immer noch wiederkommen. Oder kriege ich jetzt gleich einen Rausschmiss?
Absolut nicht. Tatsächlich, weil was ist das, was wir erzählen in dem Stream? Wir erzählen die Bilder vom Spiel. Und deswegen ist die Leute wollen sozusagen das Spiel nachvollziehen können. Aber sie wollen natürlich auch ein Stück weit näher dran sein. Und das ist das, was wir mit den Kameras, mit den vielen Kameras hinbekommen, dass sie also, ja, wie soll ich sagen, sie können halt dem Quarterback vorm Snap in die Augen schauen. Sie können blitzschnell das Spiel einmal aus der großen Perspektive wahrnehmen. Also die Match, also Mismatches oder wer ist jetzt gerade Linebacker, D-Back, wer stellt sich auf der Wide Receiver Position auf? Also sie können das Spiel in seiner strategischen Ansatz wahrnehmen. Sie können aber dann im nächsten Augenblick auch im Replay sehen, wie sich der Spielzug entwickelt hat und wie jetzt genau der Tackle, der Catch funktioniert haben. Das ist das, was wir mit den Kameras leisten können. Und ich glaube, das macht eine ganze Menge aus, was jetzt die warum schaue ich mir den Stream an? Und bevor jetzt irgendjemand kommt, ich habe gar nicht die Kommentatoren erwähnt, das ist natürlich dann das i-Tüpfelchen. Wenn wir also zu klasse Bildern auch noch klasse Kommentatoren haben, die das Spiel auch erklären, ich glaube, das ist dann die Kombination von einem perfekten Football-Stream.
Ja, das ist natürlich ein guter Punkt, da können wir direkt mal erwähnen, wer sind denn die Kommentatoren?
Einer ist heute mit dabei, der Thomas, und von Anfang an dabei ist der Christian.
Genau, und Thomas, dann kannst du ja einfach mal erzählen, wie das so als Kommentator da oben ist. Also es ist da oben. Ich habe jetzt gerade das Bild auf dem Steiger auf der Bernsdorfer Straße im Sinn. Ja, erzähl doch mal, bereitest du dich da großartig vor auf so ein Spiel, was du da so erzählen kannst? Oder wie läuft das so als Kommentator?
Also ja, oben ist es erstmal grundsätzlich ja immer. Die Frage ist nur, wie viel oben. Also auf der Bernsdorfer ist es nur 2 Meter Protest. Auf dem Steiger sind ausnahmsweise nur die Kameraleute. Also da möchte ich auch nie unbedingt mit hoch. Vor allen Dingen nicht bei dieser krassen Sonne wie beim letzten Spiel. Da wäre ich da oben wahrscheinlich weggeflossen. Nee, aber oben ist ein guter Stichpunkt, weil wir haben natürlich in der Regel schon die besten Plätze im Stadion. Egal, wo wir sind, ob das nun früher, als wir noch Auswärtsspiele gemacht haben, bei den Gästen war oder eben zu Hause im Steyr, im großen Habestadion noch viel mehr, sind das natürlich die besten Plätze, die man sich denken und wünschen kann. Ja, das Kommentieren an sich, ich bin ja nur der Bautzner im Team, ich gebe ja nur meinen Senf dazu, weil ich ja der sogenannte Sidekick bin. Hauptmoderation oder Hauptkommentar macht ja Christian, der sich, denke ich, auch deutlich intensiver noch auf das Spiel vorbereitet. Also was der immer an Namen schon parat hat und die auch auswendig kann, da muss ich jedes Mal virtuell meinen Hut ziehen, was ja dann mit dem Headset auf dem Kopf nicht mehr funktioniert. Ich bereite mich auch vor, ich gucke mir zum Beispiel die Spiele an, der Gegner, also die vorherigen Spiele. Ich gucke mir an, was haben die für ein System, wie spielen die hauptsächlich, Lauf, Pass, eine gute Mischung, was machen die in der Verteidigung, wer ist dort eigentlich Protagonist, egal ob auf dem Feld oder an der Sideline, durch Coaches und so weiter. Gebe aber zu, Namen lernen ist überhaupt nicht meine Stärke, da muss ich jedes Mal heilfroh sein, dass das ja da echt so fit ist in dem Thema, der ja übrigens auch unser Vorbericht immer schreibt, also diesen textlich verfassten Vorbericht und die Einstimmung auf den kommenden Gegner. Das hilft mir und uns natürlich trotz allem, sich dann auf den Gegner einzustellen. Und ansonsten macht es einfach nur riesen Spaß. Also ich bin da mehr oder weniger oft zufällig reingekommen, 2006, irgendwo in Hamburg, in irgendeinem Auswärtsspiel, kommt mein Vorgänger auf mich zu und sagt, hier, du, nächstes Jahr bin ich weg. Willst du nie einspringen für mich? Ja, da bin ich halt dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind, aber das Team hat mich super aufgenommen mit einem Steakessen als erstes Mal. Das war schon mal richtig fett und richtig geil. Und ja, dann haben wir halt einfach 2007 habe ich meine erste Saison mitgemacht und habe dermaßen Blut geleckt, dass ich dabei geblieben bin. Und das macht einfach richtig Laune. Vor allen Dingen jetzt gut läuft natürlich, aber auch sonst die Jungs von da oben zu begleiten und irgendwo auch so ein bisschen Expertise mit reinzubringen, weil ich war, wie gesagt, auch Schiedsrichter und dann habe ich da einen kleinen Wissensvorsprung, was so regeltechnische Dinge angeht.
Also, bevor ich jetzt auf dein gesagtes Wort eingehe, weil ich habe da noch 2, 3 Anmerkungen. Matthias, wo ist mein Steak? Warum ist hier, also wirklich, ich muss hier, das geht so nie. Das ist ja frech. Aber anderes Thema, das klären wir beim nächsten Spiel. Thomas, du hattest ja erwähnt, deine Expertise kannst du da ganz gut einfließen lassen. Die hast du ja nicht nur aus deiner Schiedsrichterlaufbahn. Du warst ja auch mal selber aktiv bei den Monarchs. Wir haben da so verlauten lassen, also wir haben gehört, seit 95 dabei. Dann leider durch den Kreuzbandriss, also erst Right Tackle und dann Center. Und dann aber durch den Kreuzbandriss 97 hast du schon deine aktive Karriere beenden müssen. Bist ja aber dann auch nochmal ein bisschen im Coaching unterwegs gewesen. Vielleicht kannst du dazu nochmal ein, zwei, drei Worte sagen.
Ja, gerne, wenn es denn sein muss. Wie gesagt, ich bin 1995 tatsächlich dazugekommen durch einen Freund, den ich bei der Bundeswehr kennengelernt habe, der wiederum Best Buddy von Jürgen Dressler war zu der Zeit. Und wir haben dann bei der Bundeswehr NFL Europe geguckt und haben gesagt, wenn wir fertig sind hier, dann fangen wir an mit Fußballspielen. Natürlich wollte jeder von uns Quarterback sein, na klar. Ja, erstes Training, Gewichtsklasse einsortiert, ja, du machst mal Offense Line. Ich sage, okay, ich mach, was ich soll. Und dann ging das halt los. Und dann habe ich 96 mein erstes Spiel gespielt. Bin relativ schnell auch Starter geworden. Allerdings hat es halt nur anderthalb Saisons gereicht, weil 1997, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie lange das her ist. Hat es mich kurz vor dem Ende der Saison, vor einer erfolgreichen Saison, in der wir auch aufgestiegen sind, in die dritte Liga, ja, hat es mich halt erwischt auf dem Feld, Kreuzbandriss, linkes Knie, inklusive Kapsel, Seitenbänder und alles, was so dazugehört. Und leider Gottes, ja, zunächst mal an die falschen Ärzte geraten, ein bisschen fehloperiert worden, da hat sich das sehr lange hingezogen und ist dann halt für den Leistungssport, sage ich immer, nicht mehr hergestellt worden, das Knie. Für den Alltag geht's aber und der damalige Trainer, Gott hab ihn selig, Bob Geis, hat mich gefragt, ob ich nicht gleich direkt weitermachen möchte als Assistant Coach. Dem habe ich mit Freude zugestimmt, weil ich eben dabei bleiben konnte, die Jungs weiter begleiten konnte, also meine Jungs in der O-Line vor allen Dingen. Hab das ein paar Jahre gemacht, dann hier und da mal ein paar andere Sachen noch dazu, Special Teams vornehmlich. Als das aber immer professioneller wurde, also Richtung zweite Liga marschierte, das ganze Gebilde Dresden Monarchs, habe ich es einfach nicht mehr geschafft, von der Zeit her, vom beruflichen her. Habe dann 2000 erstmal losgelassen, habe einfach nur noch Fan-Dasein geführt. Bin dann aber 2003 durch wiederum auch ehemalige Spieler, Mitspieler von mir zum Schiedsrichter gekommen, was ich dann auch bis 2015 gemacht habe. Und zwischenrein habe ich noch mit dem Black Football gespielt, bin da im Übrigen auch mal Meister geworden, Deutscher, mit dem damaligen Royal Guards nannten wir uns. Das ist also der Vorgänger des jetzigen Senior Black Teams. Allerdings mit einer anderen Historie und mit einer riesen zeitlichen Lücke, bis das Senior Black Team dann wieder neu hingerufen wurde. Aber man ist halt irgendwie dabei geblieben, oder ich in dem Fall. Und das hat mir es halt ermöglicht, auch die ganze Entwicklung der Monarchs weiter zu verfolgen, hautnah mitzuverfolgen. Ja, insofern habe ich ein bisschen Erfahrung, aber man sollte da die Kirche im Dorf lassen. Das war vierte Liga, das war fünfte Liga. Das kann man mit dem Niveau, was die Monarchs heute an den Tag legen, ja, am besten will ich nicht mehr vergleichen. Die Basics sitzen, ja, okay, aber ansonsten profitiere ich mehr aus meiner Schiedsrichtersicht und aus meiner Fansicht, so wie wir es alle ursprünglich mal gemacht haben. Wir haben ja alle als Fans angefangen. Uns irgendwie dieser Sportart, die ja doch so kompliziert ist und doch so geil und so viel Spaß macht, anzunähern. Und insofern geht es uns wie allen. Entweder man leckt Blut und ist dabei oder man verteufelt diesen Sport, weil er einfach komisch ist in Mitteleuropa, aber da brauchen wir jetzt niemandem was erzählen. Wir sind unter uns. Das ist der geilste Sport der Welt, fertig aus Punkt.
Ganz genau so kann man es sagen. Das ist quasi hate it or love it beim Football. Übrigens, weil du gerade Bob Geis erwähnst, für alle, die es nie wissen, der Mann, der in unserem Intro quasi, der Sprecher in unserem Intro, das ist Bob Geis, der ehemalige Monarchs-Trainer. Also die meisten, denke ich, wissen es, aber ich dachte, man kann es ja mal erwähnt haben.
Ich habe es erkannt, ja.
Möchte sein.
Das hätte mich jetzt überrascht, wenn du das nicht erkannt hättest. Wir hatten das ja vor uns schon mal so ein bisschen angesprochen, Matthias, wie sich das so entwickelt hat, Radio Monarchs, ne, dass ihr quasi von Anfang an der Sideline dabei wart, ein bisschen Radio gemacht habt. Irgendwann kam ja dann mal Bild dazu. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass ihr sagt, na jetzt reicht uns das Webradio nicht mehr, jetzt wollen wir auch mal tatsächlich ein Bild machen?
Na, mit dem Bild ist es ja so eine Sache. Webradio kommt relativ entspannt mit wenig Bandbreite aus. Also ich kann mich erinnern, dass wir das als die erste Entwicklung, wir haben ja wirklich alles technisch mitgemacht, was ging, 2G, 3G und mit Mobilfunk war es dann für uns wahnsinnig einfach, einfach nur einen Laptop hinstellen, 2G, ja, Mobilfunkkarte rein und dann konntest du aus jedem beliebigen Stadion senden, außer du warst in Schwäbisch Hall auf dem, wie ist das Stadion dort, auf dem Berg, egal, vergessen. Ich glaube, das war eins mit ganz schlechtem Mobilfunkempfang. Aber Quintessenz, die Entwicklung zum Web-TV war eng verknüpft mit der Entwicklung schneller Mobilfunkstandards. Denn wir hatten es, glaube ich, mal eine Saison, als es noch gerade so an der Grenze war, hatten wir es ausprobiert. Da waren das quasi, ich glaube, ein Frame pro Sekunde. Das war also eher so eine Art Slideshow. Konnte man nicht wirklich als Webstream bezeichnen. Aber spätestens als dann die sogenannte 3G-Technik bzw. LTE aufkam, waren die Sorgen vorbei. Und dann konnten wir relativ flüssig Video ins Netz streamen. Und natürlich, wenn du, wie heißt so schön, Video kills the radio star, hast du natürlich immer den Hang dazu, wenn du Video machen kannst, dann willst du Video machen.
Dann willst du Video machen. Oder Thomas will was sagen. Zeig du uns ja an.
Ja, weil Matthias jetzt gerade nochmal diese Anfänge der bewegten Bilder quasi ins Spiel bringt. Man darf bei der ganzen Sache nicht vergessen, wir haben ja schon bewegte Bilder gezeigt, als wir noch reines Radio-Team waren. Das ist auch wieder eine Heidenarbeit, die hauptsächlich Matthias hatte gewesen. Wir haben ja früher sogenannte Rückblicke eingesprochen. Also Christian und ich haben von Matthias ein Mikro in die Hand gedrückt bekommen, eine Kamera vor die Nase. Und dann hat er uns, oder hat Christian seine Aufzeichnung, sein Skript, was im Spiel passiert ist, im Prinzip das, was heute auf dem Scoreboard, auch auf der Homepage dann immer nach dem Spiel erscheint, nacheinander abgearbeitet. Wir haben uns gegenseitig quasi interviewt, wie es dazu gekommen ist. Und dann kommt der Clou, dann hat Matthias die passenden Bilder dazu aus der mitgeschnittenen Sequenz, die wir halt einfach nur so auf einer Videokamera aufgenommen haben, runtergelegt unter unseren Ton. Und das haben wir dann per YouTube veröffentlicht, als Rückblick, als Spieltagszusammenfassung, wie auch immer. Das waren eigentlich sogar unsere allerersten Anfänge, aber nicht als Livestream, sondern als, ja, als Zusammenfassung halt, als Real Life. Aber ganz zusammengefasst auf 10 Minuten, glaube ich. Aber eine Schweinearbeit, um es mal mit deutschen Worten zu sagen. Weil wir haben ja nicht Bilder besprochen, sondern wir haben aus dem Gedächtnisprotokoll das Spiel Revue passieren lassen, verbal, und Matthias hat die Bilder drunter gezaubert. Also ein Aufwand, den kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und irgendwann haben wir dann halt mal gesagt, so richtig geil wäre es doch, echtes Fernsehen zu machen quasi. Also echt in Echtzeit das Spiel in bewegten Bildern zu übertragen. Und da ist genau das, was Matthias sagte, natürlich richtig. Ohne die Bandbreitenentwicklung wären wir da nicht mehr, wo wir heute sind. Muss man ganz klar sagen.
Ja, und da ist Deutschland natürlich nie unbedingt das beste Land dafür, ne? Was Bandbreite betrifft. Wie heißt es denn?
Bandbreite. Entschuldigung. Internet ist für uns alle Neuland.
Ja, genau, aber mittlerweile, ja, klappt das dann doch.
Ich habe da noch so ein Bild vor Augen. Ich glaube, das war ein Kiel-Auswärtsspiel und wir hatten irgendwie, weil es halt auch sehr spät wurde, hatten wir dann irgendwo ein Hotel auf dem Weg. Und da sind wir dann vom Spiel, das ist um 9, um 10 gewesen sein, sind wir dann im Hotel eingeritten, haben dann uns ins Hotelzimmer gesetzt und haben diesen Rückblick zusammen gestellt. Das ist großartige Leistung von Christian und Thomas. Dort halt ein Spiel, noch relativ frisch aus dem Gedächtnis heraus, mit One Take oder also mit wenigen Unterbrechungen, dann nochmal so runter zu kommentieren. Also das hat mir vieles an Schneiderarbeit erspart. Also Tonschneiderarbeit. Aber es war halt immer wieder eine schöne Erinnerung.
Das Spiel nach dem Spiel sozusagen. Aber da bist du auch bei einem guten Punkt. Ihr habt ja, jetzt macht ihr ja nur noch die Heimspiele, beziehungsweise wir, kann ich ja schon sagen. Ihr habt ja auch eine ganze Zeit lang die Auswärtsspiele begleitet. Seid ihr da tatsächlich zu jedem Auswärtsspiel mitgefahren oder war das eher so, naja, was so ein bisschen in der Nähe liegt oder was vielleicht ein Highlight-Spiel war, den Livestream dort zu machen?
Also definitiv. Jedes Auswärtsspiel, ich erinnere mich dumm, also wir haben es als eigenen Anspruch definiert gehabt und hat uns halt doch in alle möglichen Stadien geführt. Ich glaube, die Highlights waren dann tatsächlich die AOL Arena in Hamburg oder Stuttgart. Wie oft waren wir in Stuttgart gewesen? Wegen Spielübertragung der Monarchs. Stimmt, also gerade Interconference Games haben uns ja wirklich dann alle möglichen Ecken gebracht. Aber was leider dann auch manchmal war, dass wir dann als das zweite Webteam nach Braunschweig gefahren sind. Ja, das gab es dann auch. Die Braunschweiger haben auf ihrer Seite übertragen, wir haben auf der sozusagen Monarchs Teamseite übertragen.
Achso, da gab es zwei Streams dann.
Da gab es zwei Streams, genau. Man konnte sich die Perspektive der Übertragung heraussuchen.
Und dann wieder Bandbreite teilen.
Und Bandbreite teilen, was zum Beispiel in Braunschweig dann dafür führte, das war noch gleichzeitig die Europameisterschaft oder die Weltmeisterschaft, eins von beiden. Und im vierten Viertel, also wo es wirklich spannend wurde, richtig spannend, ging plötzlich die Bandbreite in die Knie, weil gleichzeitig irgendwo ein Spiel anfing mit deutscher Beteiligung. Und jeder im Stadion, also der die Möglichkeit hatte, zückte dann sein Handy und schaute parallel dazu das Spiel bei sich auf dem Handy an. Tja, dann war die Bandbreite natürlich relativ schnell ziemlich dünn geworden.
Klassiker.
Schwierig.
Und Thomas, was hast du zu sagen?
Ja, vielleicht nochmal zum Thema Auswärtsspielen. Also ich vermisse es zwar auf der einen Seite, dann wirklich durch den anderen Blick zu fahren, auf der anderen Seite ist natürlich eine enorme Entlastung, wenn man das nicht mehr muss. Aber vielleicht noch eine kleine Episode. Wir haben uns sogar, so nämlich Christian in dem Fall, ein Notstromaggregat zugelegt. Er hat sich quasi echt einen benzinbetriebenen Generator gekauft, den haben wir auch teilweise mit uns mitgeschleppt. Und einmal haben wir ihn auch wirklich gebraucht. In Hamburg, da waren die Blue Devils noch in der ersten Liga, also in der GFL. Wir kommen in das Stadion rein und da war nichts. Da war nichts mit Höhe. Da war keine Tribüne, die uns irgendeine Chance auf Höhe gegeben hätte. Der höchstgelegene Sitz war so weit unterm Dach, dass man quasi hätte im Liegen dort filmen und kommentieren müssen. Da haben wir kurzerhand auf die andere Seite des Stadions geguckt und da war irgendwie so eine kleine Tribüne aufgebaut. Die war eigentlich für den Biergarten gedacht. Da waren die Schirme dran. Also riesengroße, so eine richtigen stabilen Sonnenschirme. Da haben wir uns kurz angeguckt, haben das Nullstromaggregat darüber gekarrt, haben die Schirme aufgespannt und haben uns dann unter diesen Schirmen, die wir auch gebraucht haben, es hat dann richtig runtergebrezelt an dem Tag, die Sonne, haben wir mit unserem eigenen Strom ein Livestream produziert. Also, das ist auch noch eine Story, die werde ich nie vergessen, dass wir quasi vollkommen autark auch unterwegs waren, oder das hätten sein können. Weil wir uns sogar diese Hardware noch zugelegt haben.
Also tatsächlich alles selber mitgebracht.
Genau, am Anfang hatten wir sogar unser eigenes Internet mitgebracht, also im Sinne von, als es halt noch kein Mobilfunk so ausgebaut gab. Eine Saison haben wir wirklich in jedes Stadion, wo wir hingefahren sind, eine ISDN-Leitung bestellt. Mit dem Effekt, dass tatsächlich wir in einem Stadion war die Leitung leider an einer völlig falschen Stelle zu Ende. Das war in Marburg und da kam dann Sonntagnachmittag ein Telekom-Techniker angereist und hat dort die Eastern-Leitung bis zu dem Platz, wo wir sie gebraucht haben, verlängert. Also das hat dann schon Servicewüste Deutschland das Gegenteil bewiesen.
Das will ich.
Ja, aber ernsthaft.
Das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Heutzutage hat man ja für sowas im Zweifel dann irgendwo einen WLAN-Abgriff oder sowas, dass der ein Server vielleicht dastehen, wenn man das noch so machen müsste. Aber da lag halt wirklich einfach eine Leitung rum und auf die habt ihr dann in euren Rechner gesteckt. Also das ist Ja. Wilde Zustände.
Aber das ist wirklich das, was jetzt auch wirklich die Auswärtsfahrten. Ich bin auch froh, also schade, dass wir sie nicht mehr haben, weil man kommt halt nicht mehr in fremde Stadien, fremde Atmosphären und so weiter. Aber jedes Stadion ist auf seine Weise ein Überraschungsei. Und mit der ganzen Videotechnik, es hat einen wirklich einen extremen Stressfaktor, wenn du in ein Stadion kommst und plötzlich feststellst, dass die Bandbreite doch nicht so ist, wie sich es auf dem Mobilfunkkarte abgezeichnet hat. Oder die Sicht. Marburg hatte mal ein Ausweichstadion. Da war der höchste Punkt ein Meter hoher Erdhügel. So, und dort stell jetzt dort mal ein paar Kameras hin, die mit denen du dann in ernsthaft oder ein Bild produzierst, was du halt den Leuten was du wirklich den Leuten anbieten willst. Du hast im Prinzip nur Rücken gesehen.
Ja, schwierig auf jeden Fall, das stimmt.
So, was war denn noch so Schönes? Rüsselsheim. Also meines Erachtens, in meiner Erinnerung war es Rüsselsheim, kann mich aber auch täuschen. Da haben wir halt dann bei 50 Grad dort versucht, 40 Grad. Das war Schweineeis, ungefähr so wie heute. Haben wir dort versucht, Schatten zu kriegen. Einfach weil da waren kleine Sonnenschirme und die Technik musste halbwegs geschützt werden, weil die Technik ist für solche Einsätze eigentlich nicht ausgelegt. Und ganz nebenbei müssen natürlich auch die Leute an den Kameras oder müssen es halt alle im Team auch gesund überleben, die Auswärtsfahrt. Also arbeiten und gesund bleiben.
Ja, das ist natürlich wichtig, dass man sich dann auch ordentlich schützt bei so einem Wetter. Aber jetzt hast du uns auch tatsächlich schon ein bisschen vorgegriffen mit einer der Fragen, die wir dir noch stellen wollten.
Ja, was war denn quasi das Schlimmste oder Peinlichste, was euch passiert ist mal? Was da irgendwie mal hängen geblieben? Irgendwas Witziges, Peinliches?
Beim Thomas kann es auch gerne irgendwas sein, was gar nicht unbedingt mit Radio Monarchs zu tun hat, wenn der Thomas uns vielleicht aus seiner vorhergehenden Zeit bei den Monarchs was erzählen möchte.
Nee, also aus meiner Zeit vor Radio Monarchs habe ich tatsächlich jetzt nichts Peinliches in petto. Vielleicht, ja doch, vielleicht doch. Unser lieber alter erster Quarterback Frank Kaiser würde schmunzeln, wenn er es jetzt hört. Ich hatte als Spieler immer eine Gepäcktasche dabei. Da hatte ich alles drin, was ich brauchte. Was zu essen. Ich hatte mir zu Hause immer Getränke zurechtgemacht mit Traubenzucker, mit Zitrone. Hab das immer in der Nacht im Frost gelassen und habe diese Teile dann, zwei Flaschen davon, mit aufs Feld genommen. Weil die sind dann so langsam aufgetaut, hatten einen eisigen Kern. Ich hatte immer was Kühles, Isotonisches, Energiespendendes zu trinken dabei. Und halt noch Krimskrams, was man also braucht. Ersatzhandschuhe, Handtuch, irgendwas. Und wir hatten ein Spiel in Berlin bei den, ich glaube, bei den Thunderbirds, vierte Liga. Und wir wollten so ein richtiges, so einen richtigen Raubbeuteinlauf machen. Also mit geordnet da reinmarschieren und wir wollten dann ausschreien und wild. Und da habe ich so den Frank Kaiser, der ja das Urgestein der Monarchs war, so angestupst von der Seite mit einem Ellenbogen und gesagt, kannst du meine Tasche mit reintragen? Ich will ja auch mit reintoben. Hat er mir einen Vogel gezeigt und hat mich stehen lassen. Aber das ist eine Story, über die lachen wir heute noch, wir zwei, weil ich war ja sein Center dann noch zwei Jahre lang. Also wir waren ja in einer ganz besonderen Beziehung zueinander. Wir haben bei jedem Spielzug miteinander zu tun gehabt und es musste alles passen, das Timing und alles. Aber diese Story erzählen wir uns heute noch gegenseitig und können uns jedes Mal noch wegschmeißen vor Lachen. Da war ich halt noch ein ganz frischer Rookie und hab gedacht, machst du mal hier hin, würde schon einer helfen, aber da liegt gerade der Quarterback, ne? Also von daher so ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten, aber ich sage immer, dass ich dann später nach 20 Jahren noch erzählen kann und drüber lachen kann, das ist ja eine kleine Geschichte. Aber beim Radioteam ist mir nichts, fällt mir nichts ein, was jemals so peinlich gewesen wäre, dass es jetzt hier Erwähnung braucht. Matthias, vielleicht du?
Na, ich muss an eine Auswärtsfahrt nach Braunschweig denken. Ich kam an dem Tag aus einer anderen Richtung, deswegen waren wir sozusagen nicht gemeinsam gefahren. Und bei Christians Auto ging der Scheibenwischer am Leipziger Flughafen, glaube ich, ging der Scheibenwischer nicht mehr, aber ein Platzregen kam. Und Du musst erstmal sozusagen ADAC irgendwas repariert werden. Jedenfalls hatten es Christian und Thomas nicht rechtzeitig ins Stadion geschafft, sodass die Braunschweiger mich gefragt haben, ob ich denn dort nicht ein Quarter oder halt bis sie kommen, sozusagen die Dresdner Expertise vertreten darf. Das war, glaube ich, mein einziger, und es wird auch mein einziger Einsatz als Kommentator bleiben, denn it's not my game. Dort das Spiel kommentieren, dann noch irgendwas Kluges dazu sagen, ich bleib bei den Bildern.
Deswegen heute auch mal hier der Podcast, dass du mal was dazu sagen darfst. Aber Thomas hat nebenbei geschrieben, weil er jetzt hier nie dazwischen quatschen wollte. Thomas, ihr hattet neben euch beiden auch nur den Quarterback zum Spiel im Auto?
Ja, zumindest den Backup. Und wie sich herausstellte, wurde der gebraucht. Weil der Erste hat sich verletzt oder irgendwas war da im Braunschweig jedenfalls. Er wurde wirklich gebraucht und wir waren durch diesen Umweg nach Weißenfels zu irgendeiner Autovermietung vom ADAC oder sonstiges mit Ersatzfahrzeugen, einem Schnickschnack, waren wir halt tatsächlich erst zu Beginn der Halbzeitpause am Stadion in Braunschweig. Und unser damaliger zweiter Quarterback, Hanjo Czocke, musste das Feld. Also wir haben den dann dort mit der Security abgestimmt, in der Gegenrichtung, hinterm Gästeblock quasi, im Laufschritt zu seiner Kabine geführt, er hat sich schnell umgezogen und dann kurz warm gemacht und dann in der Halbzeitpause ist ja nur eine Viertelstunde, ne? Also das war doppelt krass. Ich habe das Erlebnis noch nie als peinlich in Erinnerung gehabt, deswegen ist es mir nicht eingefallen, aber Matthias hatte ja einen anderen Ansatz, weil er kommentieren müsste, aber das ist eine Anekdote, die ja noch dazu kam, dass wir tatsächlich in dem Moment dann einen der wichtigsten Spieler im Auto hatten und nicht rechtzeitig im Stadion waren. Also das war schon.
Das stelle ich mir auf jeden Fall interessant vor. Ich glaube, sowas wird es heute hoffentlich nicht nochmal geben. Da ist der Mannschaftsbus groß genug, dass alle Spieler mitfahren dürfen. Vor allem bei der jetzigen verletzten Situation, da haben wir wahrscheinlich noch ein paar Leute mehr Platz im Bus. Oh. Eieiei. So, aber ich denke mal, wir sind mit unseren Fragen soweit ganz gut vorangekommen. Oder hast du noch was auf deinem Zettel stehen, Erik?
Nee, das habe ich nicht. Aber jetzt, pass auf, jetzt kann ich mal. Wir haben noch ein Tippspiel.
Endlich kann das auch
mal Vielleicht sein. Sollte ich nie auf den Tisch hauen in einem Podcast. Naja, ist egal. Ja, und dann müssen alle durch. Und dann würde ich sagen,
wir lösen erstmal letzte Woche auf.
Wir lösen erstmal letzte Woche auf, genau. Du hast einen Zettel.
Wir haben gewonnen, endlich. Und wir haben +4 gewonnen. Wir waren alle super optimistisch. Aber naja, am Ende war der Yasan am nächsten dran. Herzlichen Glückwunsch, Yasan. Mit deinem +12 bist du am nächsten dran gewesen. Endlich hat mal wieder ein Gast richtig getippt und nie nur wir zwei. Das ist schön. Matthias, Thomas, ihr dürft das heute gerne dem Yasan und dem David nachmachen und mal eine Runde tippen. Potsdam steht vor der Türe. Das letzte Heimspiel vor der Sommerpause, beziehungsweise generell das letzte Spiel vor der Sommerpause. Vielleicht fängt der Thomas mal an, was aus seiner Expertensicht, Herrgott, in die Runde zu werfen.
Schwierig. Aber natürlich bin ich unverbesserlicher Optimist. Weiß auch um die Arithmetik der Tabelle und des Hinspiels und des direkten Vergleiches und kann aber auch einordnen, was so in der Liga jetzt so passiert ist, gegen wen wir so gespielt haben und verloren und gegen wen die dann gespielt haben und wie die da gespielt haben. Insofern habe ich mich entschieden, auch ein +13 für uns zu setzen, weil 13 ist eine Glückszahl, ich wohne in der Hausnummer 13. Das ist mein Tipp, +13.
+13, was anderes habe ich jetzt hier auch nie erwartet. Und ich muss sagen, da bin ich ganz bei dir, Thomas, unverbesserlicher Optimist. Ich hoffe es einfach sehr, weil ich mir auch wünsche, dass wir 3-3 in die Sommerpause gehen und dass wir einen direkten Vergleich noch gewinnen. Aber ich glaube, es wird nicht so deutlich. Ich glaube, das wird ein +6. Mehr wird es leider wahrscheinlich nie werden und es wird ein Herz-Kasper-Spiel.
Okay, Matthias, du?
Ja, ich bin ein großer Fan von Herz-Kasper-Spielen, deswegen sage ich mal ein +1. Ich denke mal, die Mannes werden sich darauf eingestellt haben, im Sinne von Potsdam im Vergleich zum ersten Spiel besser verstanden zu haben. Das ist ja mal der Nachteil vom ersten Spiel der Saison. Man kennt die gegnerische Mannschaft nie. Aber Trotzdem wird uns, glaube ich, die Verletztenliste es nicht einfach machen.
Ja. Was hast du gesagt?
Also plus eins. Plus eins. Also. Für uns. Also insoweit, ich hoffe auf einen Sieg, aber ich glaube nicht, dass er glänzend wird in dem Sinne.
Plus eins ist notiert. Erik, hau mal was raus.
Ja, passt auf, dann mache ich den Miesepeter. Ich tippe auf den Unentschieden.
Auch gerade so noch gerettet.
Ich würde niemals auf eine Niederlage tippen, aber ich sage ein Unentschieden, weil kann ich nie begründen.
Das ist schön. Naja, das sind auf jeden Fall mal interessante Tipps jetzt so in die Runde. Wir waren ja sonst immer eher sehr, sehr optimistisch und jetzt sind wir vielleicht mal ein bisschen realistisch. Na, wer weiß, wir werden sehen nach dem
Wochenende. Mal gucken, das ist ja auch, was man hofft und was man und tippen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das machen, also das muss man immer dabei sehen.
Vielleicht ist es auch ein gutes Omen. Bisher haben wir immer sehr weit hoch getippt, das Ergebnis im Plusbereich. Jetzt sind wir ja eher verhalten. Vielleicht passiert es genau mal andersrum, dass es eben jetzt ein hohes Plus wird.
Und ich denke mal, also beziehungsweise, wenn ich mich in die Rolle des Zuschauers versetze, dann will ich doch eigentlich ein Team sehen, was nicht sozusagen mit dem ersten Drive, wo klar ist, das Ding geht sicher nach Hause, sondern was auch mal über, in Anführungsstrichen, die eigenen Füße fällt, also auch mal sich wieder aufrappeln muss. Also ein Spiel, was knapp ausgeht, ist mir ehrlich gesagt immer als Geschichte interessanter, als irgendwie so eine klare Sache, wo man eigentlich nach dem ersten Viertel weiß, wie es enden wird.
Ja, oder wenn es zur Halbzeit einfach schon, wie stand es, keine Ahnung, oder am Ende 81-56, das könnte man auch nehmen, aber es muss nicht sein.
Ja, und damit würde ich sagen, sind wir am Ende. Wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr bei uns zu Gast wart und ich fand es auch super interessant, mal ein paar Informationen quasi, also wieder ein neues, wie der Markus immer so schön sagt, Team hinterm Team aufgedeckt zu haben, was quasi hinter den Kulissen alles so noch passiert im Verein. Und das, denke ich, interessiert halt auch die Hörer mal. Ja, und da bedanken wir uns ganz herzlich.
Dankeschön, dass ihr da wart und ja, wir sehen uns ja dann am Samstag. Endlich bin ich auch mal wieder da.
Dankeschön. Vielen Dank, dass wir bei euch Gast sein durften. Und wir freuen uns auf eine schöne Sendung am Samstag.
Das hoffen wir doch alle. In diesem Sinne, wir sehen uns. Ciao.
Gut, ciao. Schaut doch gerne mal auf die Homepage der Jungs vom Radio Monax Team und die da heißt monax.tv. So, nun kommen wir aber zur versprochenen Gewinnspielauflösung. Die Frage war ja, wie viele Yards schaffen Yasser Nasser und David Baum jeweils? Wie viele Rushing Yards? Und da haben viele Leute von euch teilgenommen, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Bei Facebook und bei Instagram konnte man ja unter dem Post, der die Folge betrifft, eine Schätzung quasi abgeben. Und wer am nächsten dran ist, gewinnt. Und Trommelwirbel, die beiden Sieger kommen beide von Instagram. Und zwar sind das, oh Gott, ich versuche es richtig auszusprechen, Aralon Dayon oder Aralon Dayon. Er oder sie hatte exakt richtig getippt, das waren genau 98 Yard. Reifeleistung. Herzlichen Glückwunsch, du gewinnst die 30 Jahre History-Tasse. Und für den Tipp von David ist der Sieger Nessie SLZ. Und David hatte 96 Yard erzielt und Nessie hat 95 Yard getippt, also nur mit einem Yard daneben. Auch super Leistung. Du gewinnst die Champions-Tasse. So, jetzt noch die Information, wo ihr die eure Gewinne einlösen könnt. Und zwar ist es im Fanshop der Dresden Monarchs im Hall of Fame, da könnt ihr das in der Filiale in Keitz auf der Boderitzer Straße 91 abholen. Checkt dann auch mal eure Nachrichtenanfragen bei Instagram, da kriegt ihr nochmal eine Nachricht von uns, da stehen dann nochmal alle Details drin. Also in diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch.
So, kommen wir nun zum letzten Punkt auf der Tagesordnung, die Vorbereitung auf das Potsdam Royals Spiel. Die läuft diesmal ein bisschen anders ab, weil sonst erzählen wir euch ja mal ein bisschen was über den Verein und so. Das haben wir ja schon mal gemacht in einer anderen Folge. Wenn ihr das wissen wollt, hört noch mal rein. Das ist die Folge mit Philipp und Nico, wo es ums Potsdam-Spiel geht, glaube ich. Genau, da haben wir euch ja auch so ein bisschen ein paar Spieler schon vorgestellt, auf die man vielleicht achten könnte. Einer, den wir da vorgestellt haben, das war Jack Mayen. Der spielt dies Jahr keine große Rolle, weil der macht nämlich erstmal Pause, der ist Papa geworden. Dafür haben die den anderen Running Back, nämlich den Kari Pajarinen, ich glaube Finne oder sowas, oder Schwede, irgendwo aus dem nordischen Bereich, aus dem skandinavischen Bereich, Er ist einfach bockstark. Der hat jetzt schon in 4 Spielen 499 Yards und 6 Touchdowns erlaufen. Das war auch der, der uns im Hinspiel in Grund und Boden gelaufen ist.
Das ist eine Menge. In 4 Spielen schon 500 Yards. Ja, dann der Quarterback, Chris Helbig. Zielsicher, wurfstark, der Junge. Der liegt jetzt schon bei 1600 Yards, 18 Passing-Touchdowns und ein Rushing-Touchdown.
Kleiner Fun-Fact, die Dresdner Quarterbacks zusammen haben aktuell, also wir müssen dazu sagen, wir haben die Statistiken vom Berlin-Spiel noch nicht, deswegen sind wir jetzt hier bei 4 Spielen der Dresdner Quarterbacks und die haben zusammen, alle drei zusammen, 636 Yards, 4 Interceptions und 7 Touchdown-Pässe und 3 Rushing-Touchdowns.
Ja. Also vor dem müssen wir uns auf jeden Fall in Acht nehmen, der hat echt einen guten Arm. Und mit dem Arm wirft er auf seine 3 Wide Receiver, Heiko Bahls, Brandon Polk und Jared Wolf.
Wolfi heißt er immer ganz liebevoll genannt, wenn du den Streamer guckst. Hab ich gemacht. Ja, genau. Also Heiko Bahls, 2 Touchdowns, Brandon Polk mit 6 Touchdowns und Jared Wolfi mit 722 Yards und 9 Touchdowns. Also holla die Waldfee. Das ist, man sollte vielleicht auch noch nebenbei erwähnen, Heiko Bahls hat auch noch als Running Back 3 Touchdowns erzielt. Ja, also die Offense ist so Monster mit 5 Köpfen so ein bisschen. Ne? Stoppst du den einen, rennt dich der andere in Grund und Boden oder überläuft dich halt einfach.
Das kannst du sagen. Also die sind halt da auch sehr versibel. Über 700 Rushing Yards, 1600 Passing Yards. Also die können zu Wasser, zu Luft und zu Boden. Wahrscheinlich auch noch zu Wasser.
Ja.
Genau, also die sind da gut versibel.
Ja, und vor allen Dingen auch, wie sagt man so schön bei den Strafen, wenn sie sich im Rahmen halten, jetzt komme ich nie auf das Wort, hilf mir, die reißen sich zusammen. Also die sind konzentriert, wollte ich sagen, Himmel, Herrgott. Ja, also die haben echt im Schnitt, also die haben 28 Strafen für 235 Yards, das ist nie viel. Also wenn ich dann das Berlin-Adler-Spiel gegen uns denke, die ja, wo Berlin alleine dort schon 200 Yards kassiert an Strafen, das ist nie so viel. Aber auch in der Defense darf man Potsdam nicht unterschätzen. Also die haben bereits 5 Interceptions gefangen. Cody Cranston, Jonas Gacek, Niklas Müller, Ruben de Reuter. Das sind alles so Namen aus dem Linebacker-Corps, die dort echt so ein bisschen für Kopfzerbrechen sorgen dürften bei jedem Offense-Coordinator.
Ja, das wird dann ein interessanter Job quasi für unsere O-Line, sich gegen die Jungs zu wehren. Und da freuen sich bestimmt auch unsere Dresdner O-Liner Jonas Gacek quasi gegen sich zu haben. Hatten sie ja nur schon im Hinspiel.
Ja, wobei, Jonas Gacek ist der nicht Defense Back oder nee, Defense Back ist der, glaube ich. Deswegen, also die O-Line hat Jonas Gacek, glaube ich, nie direkt vor sich. Ich weiß es nicht, ich will nichts Falsches sagen. Aber auch in der Defense ist Potsdam da nie zu unterschätzen. Also die sind mindestens genauso gierig wie die Offense. Immerhin haben sie schon 5 Interceptions gefangen. Unter anderem altbekannt Jonas Gacek, Niklas Müller und Ruben de Reuter und auch Cody Cranston, der immerhin schon 152 Yards und einen Touchdown zurückgetragen hat, die beiden Interceptions. Also da geht ordentlich was im Defense Backfield.
Ja, das stimmt, aber auch bei den Linebackern. Die haben auch schon eine Interception gefangen und mit Philipp Ford, Jonas Gacek und Manasseh Thieme.
Thieme, ja.
Thieme, die haben kombiniert irgendwas über 70 Tackles. Da geht auf jeden Fall gut was, vor dem muss man sich auch in Acht nehmen. Und der Linebacker Maciej Jarosewski,
Gesundheit.
Der hat auch schon 5 Quarterback-Sacks für 47 Yard minus quasi.
Und 7 Tackle for Lost von 49, das kommt dann auch spannend hinzu. Also
da ist auf jeden Fall ordentlich was los, was unsere O-Line quasi aufhalten muss.
Ja, und das Defense Backfield, das wird bei Justin Eckner wahrscheinlich auch viel zu tun haben, weil so wie man kennt, wie er wirft, hofft man jetzt nie, dass da noch mehr unnötige Interceptions hinzukommen.
Genau, aber was vielleicht ein Schlüssel sein könnte, ist das Laufspiel, denn Potsdam erlaubt viele Rushing Yards schon irgendwie, sie über 700 haben sie gegen sich kassiert. Vielleicht ist da unser Running Back Tandem Yassan und David vielleicht der Schlüssel zu einem erfolgreichen Spiel.
Man kann es nur hoffen, aber was ärgerlich vielleicht zu sagen ist, Potsdam hat auf jeden Fall Zeit, das Spiel gegen Berlin aufmerksam zu schauen, denn Potsdam hatte letzte Woche spielfrei und die werden sicherlich ganz genau hingeguckt haben, wie Yassan und David da das Feld runterflügen. Ja.
Ja, ansonsten, was kann man noch sagen, wie sie bisher gespielt haben? Also Potsdam hat bisher jedes Spiel gewonnen. Genau.
Richtig.
Und zwar, das erste Spiel war gegen uns direkt in Potsdam 24-21. Das war echt knappes, spannendes Spiel. Gegen die Adler haben sie deutlich mit 51-17 gewonnen. Gegen Kiel haben sie auch mit 57-33 besiegt und gegen Potsdam und gegen die Rebels war, das hat man schon mal erwähnt gehabt, das war dieses Wahnsinnsspiel, 81-56 hatte Potsdam da gewonnen. Also wir können quasi zusammenfassen, außer gegen uns waren mindestens 50 Punkte immer drin gewesen bei Potsdam.
Genau, also wir haben es wenigstens spannend machen können. Mag es das erste Spiel gewesen sein, man weiß es nicht. Man kann nur hoffen, dass das Rückspiel ähnlich spannend wird. Potsdam ist auf jeden Fall dieses Jahr der heißeste Kandidat im Norden, das kann man schon mal so sagen. Und sicherlich auch in ihrem Ziel bestrebt, Richtung Frankfurt weiterzulaufen. Genau. Ansonsten noch zu erwähnen für dieses Spiel, danach ist dann erstmal Sommerpause. Das nächste Spiel findet dann am 30.07. in Düsseldorf statt, gegen die Düsseldorf Panther. Für uns ist noch nie ganz Sommerpause. Wir machen nämlich noch was.
Ja, auf jeden Fall gibt es natürlich noch eine Folge nach
dem Potsdam-Spiel.
Und ja, so werdet ihr sehen. Also da haben wir auch wieder einen Gast vorbereitet.
Ja, also ich wollte nur sagen, dann werden wir nochmal ein bisschen die bisherige Saison versuchen, für euch zusammenzufassen mit unserem Gast. Und dann haben wir auch Sommerpause und kommen erst wieder vor dem Düsseldorf-Spiel. Das ist am 23.07., also müsste unsere neue Folge vom Düsseldorf-Spiel dann am 28.07.
Ja, am 30.07. ist das Düsseldorf-Spiel.
Ja, Entschuldigung, was habe ich gesagt? Keine Ahnung. 23. Also am 28.07. kommt dann wahrscheinlich die nächste Folge, aber
hört euch so ist der Plan.
Genau, hört euch erstmal heute die an und dann die nächste Folge noch. Kommt dann noch. Ja, dann haben wir es geschafft für heute wieder. Wird eine lange Folge. Dann ist nicht mehr viel zu sagen, außer macht's wie die Monarchs. Hört auch nächste Woche wieder rein. Do it again.
Do it again. Bye bye.
Ciao.